Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauernpulsen und ich habe mal wieder eine Oben- und Unten-Folge dabei und die alten, eingefleischten Kenner wissen, was es heißt. Der Basti ist mal wieder da. Hallo Basti, schön, dass du da bist.
Hallo Achim, endlich hat's geklappt.
Endlich klappt's mal wieder. Genau. Ja, du bist ja ein viel gefragter Mensch mit Vorträgen rund um KI und so weiter und auch das ist ja auch der Grund, warum wir heute wieder sprechen und ich glaube, ich würde dich einfach immer wieder dazu einladen. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, sage ich jetzt wieder. Immer wenn Basti dabei ist, kann man damit rechnen, dass auf jeden Fall ganz viel KI-Salz in der Podcast-Suppe mit drin rumschwimmt. Also so Basti.
Thema unten laufen lassen. Achtung KI-Folge, Achtung nerdig.
Genau. Ich denke, ich werde immer mal wieder den Versuch, ich werde es versuchen, dass wir es immer wieder ein bisschen erden. Aber wir werden ein bisschen abheben in der Folge, weil es extrem cool ist. Also wenn du jetzt als Zuhörer dich mit dem KI-Thema sowieso in ansatzweise beschäftigst und dein Horizont bei ChatGPT anfängt und vielleicht auch wieder aufhört oder du vielleicht noch ein bisschen mit Journey und Bildgeneration gemacht hast, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, weil wir haben heute was dabei, was, glaube ich, für viele, viele den Horizont erweitert. Und das Gute, über was wir sprechen heute, ist kostenlos. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich habe ein Video gesehen, Basti, von dir. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Da erzählst du irgendwas über ein Lama, irgendwas über irgendwelche Tools, die man installieren kann und irgendwelche großen Speicherplätze, die man braucht und über irgendwas so Rack. Aber am Anfang hat es mich nicht so getriggert, aber dann habe ich ein bisschen in dem Video hin und her gescrollt und gesagt, das ist ja total genial, was du da gerade zeigst. Erklär doch mal den Zuhörern schnell, was ist der Unterschied von ChatGPT oder was glaubst du? Ich habe eine andersrum. Ich sag's andersrum. Ich habe eine Vermutung, dass ChatGPT mega Bammel hat mit ihrem Anwendungsfall von ihrem Business durch sowas und durch die Open Source Community, weil es Lösungen gibt da draußen, die sich wesentlich schneller entwickeln und viel, viel schneller Use Cases machen. Und das, was du uns heute mitbringst, ist ein Teil davon. Erzähl doch mal ein bisschen.
Genau, also letztendlich kann man ja kurz ganz rekapitulieren. OpenAI waren so ein bisschen die Enabler dieser Large Language Models mit ihrem ChatGPT 3.5 vor 2 Jahren. Dann haben sie irgendwann 4 rausgebracht, jetzt bringen sie ja 4.0 raus und irgendwann kommen 5. Also die sind ja im Zugzwang, ne? Auch alle anderen großen Firmen mit Apple und so, ne? Alle so irgendwie ganz, ganz heftig im Zugzwang. Man kann sagen, OpenAI hat natürlich die Nase vorn, weil sie ein super, super tolles Modell haben, wo sie auch richtig viel Geld reingesteckt haben. Mhm. Und natürlich so Konzerne wie Meta oder, ja, wer war denn noch jetzt gerade? Ja, Mistral, die haben jetzt, also das ist ein französisches Unternehmen.
Oder auch Google, Gemini.
Google, ja, auch, genau. Aber gerade die, die einfach sagen, wir haben gar nicht den Business Case, um das jetzt zu verkaufen. Also ähnlich, das so ein, also OpenAI hatte ja auch ziemlich viel Probleme am Anfang, das zu monetarisieren. Also, dass da wirklich viel Geld reinkommt. Und also gerade Meta, ne, das ist ein schönes Beispiel, die haben einfach, ich glaube, durch einen Fehler, sagen wir es mal so, haben die aus Versehen ihre KI, also das neuronale Netzwerk, also quasi die Datei, die das nachher, also das gelernte System, ist so irgendwie abhanden gekommen und im Netz aufgetaucht. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man verklagt jeden, der das irgendwie benutzt, oder man sagt, ja, es ist Open Source, das dürft ihr alle benutzen, ne? Also Hauptsache es
kommt von uns. Geile Garagenstory, so nach dem
Motto. Ja, genau so. Aber die Idee ist halt eben, die versuchen halt das Geschäftsmodell von OpenAI kaputt zu machen, weil wenn du Modelle rausbringst, die ähnlich stark sind wie ChatGPT, warum dann Geld bezahlen, sage ich ganz ehrlich, ne? Wofür $20? Und deswegen siehst du halt eben OpenAI, die jetzt sehr stark mit neuen Features rauskommen, damit du halt sagst, ja gut, dann zahle ich trotzdem noch die $20. So, das Schöne an diesen Open-Source-Modellen ist halt eben, dass viele Menschen auf Plattformen wie, das nennt sich jetzt Hugging Face, das ist also quasi KI-Modelle, ich sag mal, handelt. Also handelt nicht, dass man dafür bezahlt, aber man kann die halt runterladen.
Das ist eine Plattform halt, wo so genau. Eine Art eBay-Kleinanzeigen. Ich habe hier ein Modell zu verschenken.
Genau, ja. Aber die Idee ist halt eben, dass Leute das trainieren, also selber nachtrainieren, noch mehr reinpacken in diese Modelle, sie verändern und dann wieder hochladen. Und dann lädt ein anderer das wieder runter, verändert es wieder. Also es gibt so eine Evolution da drin. Mhm. Da entstehen sehr, sehr gute und starke Modelle. Und das Interessante ist, die werden dann mittlerweile, weil diese Modelle sehr, sehr groß ist. Also ein ChatGPT braucht gigantisch viel Speicher. Also das läuft nicht auf so einem Heimcomputer mal eben. Aber der Ansatz ist halt eben zu sagen, ja, brauche ich denn immer gleich das Riesenmodell, ne? Also das große Vierermodell oder was auch immer, da reicht doch auch gleich ein kleineres. Und da fangen die halt eben an, deswegen, wie gesagt, Meta ist einer dann, die haben ihr Llama-Modell, also LLAMA, ne? Das klingt Llama. Hab ich jetzt nicht, was das in einzelnen Buchstaben bedeutet. Irgendwas mit Meta auf jeden Fall da drin.
Und mit Language Model, Large Language
Model. Ja, irgendwie Language Model vom Meta oder so. Das ist ein nettes Llama. Also muss irgendwas Cooles wohl sein. Und die haben ein sogenanntes 70B-Modell zum Beispiel rausgebracht, also 70 Billion, also 70 Milliarden Parameter. Ne? Also wenn man überlegt, OpenAI Vierer hat 1500 Milliarden Parameter. Also das ist die Menge an Texte, die die Maschine gelesen hat. 70 ist jetzt, klingt dann nicht so viel, wobei 70 Milliarden ich immer noch sehr viel finde. Mhm. Und die gibt es aber noch mal kleiner, nämlich mit 7 Milliarden Parameter. Das ist dann das Llama 7B-Modell. Und das ist auf einmal super spannend, weil das läuft auf einmal auf einem Rechner. Auf einem ganz gewöhnlichen, Anführungsstrichen, Laptop, ne? Zum Beispiel so ein kleiner Mac, so ein M1-Prozessor, der kann das eben mal ganz simpel fressen, sage ich mal so. Und dann kannst du so eine KI tatsächlich einfach auf deinem Rechner laufen lassen mit einer sehr, sehr guten Geschwindigkeit. Ne? Das ist halt die Frage, wie schnell berechnet er die Wörter? Ne? Du willst ja jetzt nicht eine halbe Stunde für so einen halben Satz brauchen, sondern ist das schon gerne so in 10 Sekunden. Das wäre ja schon toll. Ne?
Ja, klar.
Und das ist halt geil. So, und das Problem war aber, Hugging Face, das ist halt für Nerds komplett. Ne? Du lädst da irgendeine Datei runter, musst 1000 Python-Skripte installieren und das ist alles nicht so cool. Du lädst diese neuronale Netzwerkdatei runter, musst dann, wie gesagt, ganz viele Software installieren, musst absoluter Datenanalyst sein, um das überhaupt zu verstehen. Mhm. Also nicht essbar für den Normalen. Und da gab es dann irgendwann eine kleine Gruppe, die gesagt hat, das finden wir doof. Wir wollen das noch mehr demokratisieren. Mhm. Und eine Software an, die nennt sich dann O-Llama. Ne? Merkwürdigerweise. Ne? Es hat also genau diesen Grund. Man wollte das jedem zur Verfügung stellen. Und dieses O-Llama-Software, das ist schon das, was du gerade sagst, ist quasi eine Plattform auf deinem Rechner, die KI-Modelle laufen lassen kann. Also O-Llama ist nur dafür da, quasi die Hülle, um ein so neuronales Netzwerkdatei herunterzuladen und dann kannst du damit arbeiten. So ganz einfach gesagt.
Und ja, das und ich habe das ausprobiert, was du in dem Video gesagt hast, und ich habe das innerhalb von 2 Minuten bei mir auf meinem MacBook installiert gehabt.
O-Llama ist eine super Sache. Das läuft natürlich im Terminal. Ne? Du musst da deine Eingabeaufforderung machen, dann tippst du da O-Llama Run und dann sagst du dein Modell. Wenn du es noch nicht hast, lädt er das auch automatisch für dich herunter. Du musst dich um nichts kümmern. Und dann startet das Ding einfach und wie du schon sagst, dann sagst du Hallo und dann sagt das Ding Hallo.
Und dann hast du dein Chat-GPT-ähnliches Ding lokal laufen für Umme.
Ja, für Umme, genau. Ist jetzt nicht so super. Also da kannst du nicht so tolle Gedichte schreiben lassen oder so. Mhm. Aber zum Beispiel für E-Mail-Analysen oder sag mir, ist das eine geschäftliche E-Mail? Ist das eine Rechnung? Zum Beispiel sowas wie Sortieren von Aufgaben. Sind die super, super gut und vollkommen ausreichend, ne? Also, wie gesagt, du kannst da keine Romane mitschreiben. Da ist halt eben Kreativität, da hat halt eben haben die großen Modelle wirklich noch einen Vorteil.
Mhm. So, aber gibt es eine Grenze, wo du sagst, da lohnt sich sowas dann nicht mehr von Modellgröße her?
Wie meinst du, welche Grenze, in welche Richtung?
Arbeitsspeicher, Computer,
man kann ganz grob über den Daumen, ne? Also die Zahl, die du hörst, immer 7B, 77B, 7 mal 22, das ist die Zahl, kann man ganz grob sagen, ist ungefähr das, was du an Arbeitsspeicher brauchst. Plus, minus. Also ein 7B-Modell braucht roundabout 7 Gigabyte Arbeitsspeicher.
Okay.
GPU-Arbeitsspeicher, also das, was auf deiner Grafikkarte drauf ist.
Das ist der Grund, warum Nvidia so wertvoll ist.
Yep. Genau, also der normale Arbeitsspeicher funktioniert nicht so gut, ne? Also das ist dann der virtuelle RAM, den man dann nur braucht. Also ein VRAM, ne? Der Vorteil beim Apple, sagte ich eben gerade schon, warum beim Apple das so gut funktioniert, weil die natürlich den Arbeitsspeicher mit der Grafikkarte verknüpft haben. So, das ist ja.
Das ist gerade egal, quasi, entweder da oder.
Ja, genau. Deswegen haben die natürlich einen Wahnsinnsvorteil. Du kannst deinen stinknormalen Arbeitsspeicher dafür benutzen. Klar, wenn du jetzt nur so eine Kiste mit 8 Gigabyte besorgt hast, wird das schon eng, ne, weil das Betriebssystem braucht ja auch noch ein bisschen. Und dann, ich habe es auch schon geschafft und habe versucht, größere Modelle runterzuladen, dann bleibt die Maschine tatsächlich stehen. Also ich habe noch nie das MacBook einfriert, aber da schaffst du es dann tatsächlich.
Aber du könntest ja jetzt, wenn du jetzt an die Zuhörer denkst, die so vielleicht auch ein kleines Unternehmen haben, du könntest rein theoretisch sagen, wir stellen ja irgendwo in den Keller eine Kiste rein mit einer größeren Nvidia-Grafikkarte mit, keine Ahnung.
GeForce, keine Ahnung, M4200, ich weiß nicht, wie die heißen.
Investierst da ein bisschen was und dann hast du da drauf dein Ding laufen und dann kann jeder da drauf.
Genau, dann hast du dann quasi auf deinem Rechner, ne, jetzt ist hier die Frage, ja, jeder will ja nicht unten in den Keller tapern und an dem Server.
Du kannst es runterfaxen. Genau.
Also, erster Punkt ist, Ulama ist nicht dafür eigentlich ausgelegt, dass du direkt damit arbeitest, sondern Ulama ist, bietet dir das kleine Eingabeaufforderung, damit du es testen kannst, damit du es...
Eine API wahrscheinlich.
Dann kommt die API, also Thema, wieder können wir mal verlinken, unser Thema Schnittstellengespräch.
Richtig, genau, zum Metzger.
Metzger hätten es gerne gestickt oder geschnitten. Ja. So, also du hast jetzt quasi dein neuronales Netzwerk, das funktioniert auch ja wunderbar und jetzt brauchst du quasi noch ein Frontend, ne? Also quasi mit dem du arbeitest, und so ein ChatGPT halt, also das Chatfenster. Das ist das, was du jetzt in meinem Video auch gesehen hast, das war dann quasi Teil 2. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt eine Idee davon. Das nennt sich zum Beispiel Anything LLM, also jedes Large Language Modell. Das ist auch eine Software, die kannst du, glaube ich, plattformübergreifend herunterladen. Funktioniert übrigens auch auf deinem Server, kann man als sogenannte Docker-File installieren. Dann ist die Webseite, wenn du es als Programm installierst, ist es ein einfaches Programm. Das startest du und dann fragt dich das Programm halt eben ein paar Sachen. Das ist so ein wirklich... Ja, geht in meinem Video so durch, so, ja, das sind 3-4 Schritte, glaube ich, hast gesehen, ne? So. Da fragt er dich halt eben, ja, gib mir mal bitte die IP-Adresse deines Servers, wo der Ulama drauf läuft. Wenn der auf den gleichen Maschine läuft, dann sagst du Localhost, ansonsten halt deine 192.168.1.
Ja, die Digi-Maschine, die im Keller steht. Genau.
So, und dann gibst du noch den Port an, der ist immer Default bei Ulama, das wird auch vorher angegeben, irgendwas mit 8000 plus minus, den gibst du ein und dann findet er diesen Ulama-Server und liefert dir auch in dem Moment schon alle Modelle, die du runtergeladen hast. Also das Schöne ist, diese Ulama kann nicht nur eine KI beherbergen, sondern der kann, je nachdem, wie viel Speicher, also wie viel Festplattenspeicher du hast, das ist wichtig, kannst du, keine Ahnung, 10 Modelle runterladen und dann verbindet er sich damit und dann hast du quasi ein ganz normales Chatfenster wie OpenAI mit verschiedenen Threads und so, also mit verschiedenen Menüpunkten, wo du sagst, neue Konversation starten. Was cool ist an diesem Anything LLM, was ich persönlich geil fand, du kannst mehrere Ordner, Workspaces anlegen. Und jedem Workspace kannst du dann eine eigene spezielle KI zuweisen.
Ah, pass auf, das ist cool. Das heißt, du kannst rein theoretisch hingehen und sagen, ich habe hier datenspezifische Themen, wo ich lokal habe, wo ich sage, ich will nicht, dass das irgendwie auch nur ansatzweise das Unternehmen verlässt. Da hast du halt dann eine kleinere, speziellere. Genau. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, hey, das ist jetzt das kreative, ich will ein Buch schreiben Thema und dann nimmst du dann OpenAI oder irgendein.
Genau. Du brauchst dann, und jetzt kommt das Spannende, jetzt brauchst du nur diesen API-Key von OpenAI. Das heißt, also du brauchst nicht diese Plus-Mitgliedschaft, diese $20. Meldest dich bei plattform.openai.com ein, musst auch deine Kreditkarte hinterlegen.
Du musst quasi so Entwickler spielen.
Ja, genau, da gibt's die mittlerweile, nennen die das, vorher war es eben, da musstest du immer, die haben immer eine bestimmte Summe abgebucht, ne? Also immer pro Monat, was du verbraucht hast. Mittlerweile musst du es prepaid-mäßig aufladen, das heißt, du schmeißt da mal $20 mit deiner Kreditkarte rein und dann kannst du die abtelefonieren. Das Schöne ist, die verfallen. Ja, also du kannst halt eben $20, damit kommst du, ja, und wenn du viel mit rumspielst, kannst du locker 3-4 Monate mit auskommen, ne? Also je nachdem, was du damit anstellst. Das heißt, das Schöne ist, du hast ein Interface, wo du ganz, ganz viele KIs, du kannst auch Mistral, das ist ja die französische KI, die auch nach DSGVO-konform arbeitet, das ist ja auch interessant. Du hast also eine sehr, sehr starke KI, die auf einem finnischen Server läuft, dann hast du dein ChatGPT, dann hast du noch dein Claude, was gibt's denn noch? Also Grok, ne? Also du kennst ja dann...
Es geht ein bisschen so los wie bei den Kryptowährungen. Du hast hunderttausende verschiedene
Kryptowährungen. Meiner, also ungefähr. Ja, genau. Du musst natürlich den Überblick behalten. Aber das verarbeitet das halt alles und kümmert sich auch um diesen sogenannten Memory.
Das müssen wir gleich noch erklären. Das ist so ein wichtiges Element. Das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, wo ich dann bei deiner Erklärung im Video gesagt habe, stopp, das ist total geil, was du da gerade erzählst. Und deswegen, das ist mit dem Memory, müssen wir gleich noch ausführlicher erklären.
Ja, und Rack dann auch noch, ne? Also aber wie gesagt, das Schöne ist halt, du hast ein Interface und kannst, und das finde ich auch sehr spannend, in OpenAI benutzen. Das 4O-Modell, das kannst du wirklich auswählen. Und du bezahlst nur das, was du nutzt. Also nicht wie bei den $20, wo du $20 im Monat bezahlst.
Ja, vor allem, wenn du jetzt 5 Anwender hast, ja, dann zahlst du ja nachher.
Genau.
Cool. Das ist allein schon mal ein Megatipp wert. Also das ist schon allein cool. Und warte ganz kurz für die Zuhörer, ich muss da kurz nochmal intervenieren, weil wir haben ja jetzt viel gesprochen und das, was du jetzt gerade erklärt hast, von Anfang bis hierher, ich habe es ja ausprobiert, das hat man in 5 Minuten installiert und den API-Key machen, die Guthaben aufladen und dann da reinmachen. Das ist jetzt keine Rocket Science. Das kriegt jeder hin, der.
Richtig.
Also da ist Excel bedienen schwerer.
Ja, Office installieren, glaube ich, ist schwerer. Ja, genau.
Microsoft Teams-Account anwenden.
Und Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und noch Handy und Telefonnummer verifizieren. Ja, genau. Ist noch viel komplizierter. Genau.
Okay, jetzt hast du gerade das Stichwort ja schon gedroppt, dieses Memory. Ich will es vielleicht nochmal andersrum angehen, weil ich ja ein bisschen Erfahrungsvorsprung vor den Zuhörern habe. Mhm. Wir haben vielleicht noch nicht genau erklärt, was es mit den GPTs in ChatGPT auf sich hat. Ja, das können wir vielleicht auch noch kurz machen. Also das erklär mal erstmal, was als GPT, also so ist ein kleines, erklär das mal, genau, bevor ich es erkläre, erklär es am besten du und dann machen wir das mit dem Memory und dann machen wir das mit dem Rack.
Du meinst die Assistenten jetzt innerhalb von ChatGPT?
Ja, genau, so ein Stück weit, ja.
Ja, okay, man kann also. Das ist ja etwas, warum man gerne diese $20 bezahlt. Man kann quasi seine eigenen Assistenten bauen. Das heißt, man hat einen sogenannten System-Prompt, den man quasi, also dem Assistenten vorgibt, was es zu tun hat. Zusätzlich kann man dem Assistenten mitgeben, welche Dateien es noch braucht, also Knowledge, irgendwas über dein Unternehmen und so weiter.
PDFs hochladen, Webseiten angeben.
Genau, wirklich. Und dann liest du das einmal durch und hat verstanden. Und dann kannst du mit dem sprechen. Das Spannende ist aber, wenn du mit ihm sprichst in deiner Konversation, dann lernt er auch dadurch. Das heißt, jede neue Konversation, die du immer wieder neu startest, hat ein gewisses Memory aus der alten Geschichte heraus. Das ist zumindest die Idee dahinter. Mhm. Ich kann das so halb bestätigen. Ich habe das in vielen Assistenten ausprobiert. Ja, funktioniert mal gut, mal schlecht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da so viel drin rumspiele.
Du hast es verwirrt.
Wir haben ja einen Bewerbungsbot gebaut, ne? Und dann habe ich immer, ich spreche dann sehr salopp, ne? Hey, cool, Alter, mach mal, Bro, was auch immer. Und dann spricht das Ding halt tatsächlich auch so cool. Wenn du dann aber eine Zeit lang ganz normal mit ihm sprichst, dann fängt er an, nicht mehr diesen Slang zu übernehmen. Dann redet er wieder ganz normal. Und das finde ich doch ein bisschen schade, ne? Weil ich gesagt habe, ich finde es eigentlich ganz witzig, dass er so ein bisschen lazy arbeitet, sage ich mal. Aber gut, das sind also quasi Assistenten.
Machen wir mal 2-3 Beispiele zu solchen Assistenten, damit man sich ein bisschen vorstellen kann.
Also ein toller Assistent, den ich tatsächlich benutzt habe, also das ist ja auch die Idee von OpenAI gewesen, wenn du einen tollen Assistenten gebaut hast, dann kannst du den quasi in einem Store quasi verkaufen, also aktuell ohne Geld, ne? Aber man kann die dann nutzen. Und ich habe zum Beispiel einen, der nennt sich Prompt Builder. Das ist halt ja ganz cool. Ich mag zwar gerne selber prompten, also zu sagen, du bist ein Weltklasse-Sortierer und das und das und das sind die Beispiele. Aber es ist ziemlich cool, wenn man diesen Assistenten hat, der quasi meinen Prompt, also meine Aufforderung, nochmal anders strukturiert und etwas besser strukturiert, so dass dein GPT oder dein ChatGPT nachher viel, viel besser mitarbeiten kann. Das ist eine super hilfreiche Geschichte. Assistenten kann man halt nutzen, ne? Ich habe sonst mir persönlich einen Fliesenbot gebaut, der mir eine Fliesenberatung macht oder halt eben mein Bewerbungskarrierebot, der Zugriff auf Karriereseiten hat und dann quasi mit mir eine Karriereberatung durchführt. So nach dem Motto.
Es gibt ganz viele Stellen als KI-Prompt-Assistent, aber würde ich nicht machen, weil da gibt es schon Assistenten, die Prompts assistiert aufbauen.
Genau. Das Schöne ist, die kann man super geil hacken. Die meisten Sachen sind nicht gesichert. Das heißt, jemand, der sich da viel Mühe gegeben hat, wenn man weiß, wie es geht, dann kann ich diesen System-Prop mir klauen und dann habe ich alle Daten. Also ich werde auch sehr vorsichtig. Diese Sachen sind.
Ja. Also das ist alles noch, glaube ich, Spielwiese. Aber deswegen ist es umso wichtiger, was wir heute besprechen mit dieser lokal ausgeführten Geschichte. Ja. Ich habe einen ganz coolen Use Case auch dazu gefunden, weil ich habe mich mal vor einer Weile für ein Programm interessiert, für eine Library. Ja, hat was mit 3D zu tun, hobbymäßig. Mhm. Und dann haben die Anbieter ein GPT gebaut für ihre Dokumentation.
Ja.
Und dann konntest du quasi sagen, hey, ich will jetzt hier das machen und ich will den Punkt im Raum verschieben. Wie mache ich das? Und dann kam raus, wenn du den Punkt im Raum verschieben willst, kannst du das so machen oder du kannst es mit der Maus machen lassen. Und das Ding war schon ziemlich cool. Und ich glaube, dafür ist es auch echt richtig gut geeignet, dass du keine Handbücher lesen musst für irgendwas, sondern dass du sagst,
frag deine Hand einfach.
Genau. Total cool. Okay, also das sind die GPTs, das ist aber diese $20 im Monat oder 20 Euro im Monat oder was auch immer. Und jetzt kommen wir aber wieder zu den lokal installierten Sachen und zu dem Memory.
Ja, also klassisches Memory, das ist auch ganz wichtig. Das vergisst man schnell. Wenn man ChatGPT benutzt, ist es klassisch immer mit drin. Memory allgemein ist ja, wenn ich eine Frage stelle, kommt ja eine Antwort. Nächste Frage stelle, dann müsst ihr wissen, wird alles, was vorher gesagt wird, immer mit in diese Antwort oder diese Frage mit übernommen. Das heißt, der gesamte Text, der gesamte Chatverlauf wird immer wieder hinzugefügt.
Diese eine Chat von dem einen, also der Chatverlauf von letzter Woche, wo ich was anderes wissen wollte, nicht, aber ja, genau. Der, ja, okay.
Das Fenster, ne? Also wenn ich in diesem Chatverlauf bin, deswegen macht es auch total Sinn, wenn ihr das Thema wechselt, ein neues Fenster zu starten. Weil wenn man in den gleichen, also quasi sich irgendwie ein Gedicht bauen lässt, ne, spielt man 3-4 Mal hin und her und der baut immer wieder was Neues und dann frage ich mal was über Finanzen, dann kann es passieren, dass er die Finanzreports dann in Form eines Gedichtes übernimmt, weil er natürlich im Verlauf völlig konfus, ne? Wir reden, also das ist, als wenn wir jetzt gerade über KI sprechen und gleich über das schöne Wetter und dann vermischen wir das alles, weil das Gesprächsthema total durcheinander ist. Also merke, jedes Gesprächsthema ein eigener Channel. So. Und die Idee ist ja, so ein Chatbot allgemein ist ja, der ist darauf trainiert, immer Dinge vorzuführen. Ich habe das mal in einer Vorstellung oder einem Vortrag den Leuten mal so versucht zu erklären, wie ein Transformer-Modell von GPT, da T steht für Transformer. Kennst du das Spiel, bilde einen Satz, dann muss jeder mal ein Wort sagen. Also wenn ich sage Hallo und dann musst du weitermachen.
Ja, das kennt man von Laughing Out Loud, die machen genau. Das da.
So. Ja. Und das ist ja das, was eigentlich eine KI macht. Das heißt, jedes Wort danach, du hörst Hallo, das heißt, jetzt denkst du dir die Wahrscheinlichkeit aus, was kommt als wahrscheinlichstes nach Hallo, sag mal was.
Wie?
Also jetzt muss ich sagen, Hallo, wie? Was wäre das Wahrscheinlichste? Geht's, ne? So, dann rechne ich ja für mich auch in meinem Kopf, rechnet der das. Was ist das nächste wahrscheinliche Wort? Und das ist GPT, also der Transformer. Ganz, ganz einfach. Ist aber super witzig, wenn du das in der Vorstellung machst, also bei einer Präsentation, die Leute da so mal so reihenweise durchlaufen lässt, ne? So, ich sage einen Satz. So. Und das ist halt eben dieser Memory, dass dieser ganze Konversation immer mitgeladen wird und er dann immer das nächste Wort, die nächste Antwort berechnet. Und das kannst du nutzen bei ChatGPT, dafür bezahlst du Geld oder eben halt umsonst. Wenn du die API benutzt, dann geht das nicht mehr. Die API braucht quasi immer den ganzen Text. Das heißt, du theoretisch, wenn du sie von Hand bedienen würdest und eine Konversation startest, müsstest du all deinen ganzen Text mitkopieren und ihn immer wieder in diese API reinfeuern. Sonst fängt er immer wieder bei Null an. So, das heißt, er hat kein Verständnis. Also wenn ich sage, hallo, mein Name ist Bastian Strauß, ne? So, und dann sagt er, hallo Bastian. So, und dann mache ich die API wieder neu und sage, wie heiße ich? Dann sagt er, du hast den Namen nicht genannt, weil er den vorherigen Verlauf nicht kennt.
Also okay, das ist Olama. Das ist, ja, wenn genau. Du mit dem Olama so chattest, dann.
Ja, genau. Wobei, die haben mittlerweile auch so was eingebaut. Und das macht dieses Anything LLM aber automatisch. Du musst dich also da auch nicht drum kümmern, um dieses Memory. Das heißt, die API wird sauber befüllt. Ne? Mhm. Du musst halt nur wissen, für das Bezahlen, ne, zahle ich ja jeden Token. Das heißt, je länger ich die Konversation führe, desto teurer wird es, weil immer mehr Text mitgeladen werden muss. Das merkt man nicht und das ist auch jetzt, ne, wir reden hier in Cent-Bereichen, aber es ist halt eben ein Faktor. So, und jetzt kommt das Nächste, jetzt willst du der Maschine Wissen aneignen. So, du hast jetzt sensible Daten, ein Handbuch zum Beispiel, wie du gerade das Beispiel gesagt hast von so einer 3D-Software-Firma. Naja, so ganz schlimme Sachen stehen da ja nicht drin. Die wollen ja gerne, dass es alle haben. Deswegen haben sie es bei GPT, also bei ChatGPT oder OpenAI hochgeladen. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie firmeninterner, so ganz, ganz wichtige Dinge, die aber die Leute, die Mitarbeiter alle kennen sollen. Mir fällt jetzt kein tolles Beispiel ein, aber vielleicht irgendwie patentrechtliche Dinge, ne? Aber eine Anleitung, wie du die Maschine bedienen kannst. Aber es ist halt eben patentgeschützt oder was auch immer, noch ein Betriebsgeheimnis, aber die Leute sollen
dann... Ja, ich meine, rein theoretisch, wenn du jetzt einfach mal sagen würdest, du hast deine Wissensdatenbank zu allen guten Ideen der letzten 10 Jahre.
Beispiel, genau.
Oder und einer will wissen, gab es die Idee schon mal?
Genau. Zum Beispiel, ne, und die möchtest du ja nicht der Allgemeinheit, den normalen GPTs, also deinem Knowledge da auch nicht zu den Amerikanern geben, selbst du weißt nicht, was sie damit machen. Jetzt kommt ja diese Spanne. Jetzt hast du quasi eine lokale KI, das ist schon mal super. Das heißt, du weißt, dass deine Daten definitiv nicht abfließen können. Egal, was du tust, sie bleiben halt auf deinem Rechner oder auf deinem Server, wo auch immer. Und jetzt kannst du mit einer, jetzt gibt es eigentlich aktuell oder gab es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, deine Maschine, diese KI, aufzuschlauen. Die kennt ja nichts über dich. So. Früher hat man das so gemacht, man hat in diesem System Prompt vorher, pass auf, das ist alles mein Unternehmen, das sieht so und so und so aus, das sind unsere Werte, das sind meine Dokumente und so weiter. Das hat man alles in so ein System Prompt reingetippt. Wenn du ein paar Kleinigkeiten, so einen Assistenten ganz simplen machst, wo du nur 20 Sätze reinpackst, ist das okay. Jetzt hast du aber, mal als Beispiel, du hast 100.000 Dokumente, extrem viel Wissensdatenbanken aufgebaut. So wie bei dir Memo Meister, tausende von Projekte, ne? Ganz, ganz viele Dokumente. Die kannst ja nicht alle in den Prompt mit reinkopieren.
Wie war das vorhin mit den Tokenlänge und so weiter?
Ja, ja. Also sagen wir mal, Token mit plus deine Arbeit, die da immer wieder reinzukopieren. Also gibt es ja die andere Möglichkeit, jetzt gehen wir in den Nerd-Talk rein, du kannst so eine KI, so eine Open-Source-KI selber trainieren mit deinen eigenen Daten. Das kannst du machen. Ne? Machen ja die Leute auf Hugging Face auch. Da gibt es mittlerweile auch schon tolle Tools, die das sehr, sehr einfach machen. Mhm. Es ist aufwendig, ja, du brauchst noch mehr Rechenpower, aber dann hast du eine personalisierte, für dich perfekte KI. Perfekt, super. Aber, und jetzt kommt der große Fehler. Wenn du ein dieser Dokumente merkst, scheiße, da ist ja was falsch drin. Das war ja das falsche Dokument. Das ist Version A, ich brauche aber Version C. Ne? Dann ist Version A da drin. Und die kannst du dann nicht wieder rauslöschen. Du kannst also nicht in diesen Wissensspeicher, wie bei auch beim Menschen, ne? Wenn du dir einmal falsche Informationen mitgegeben hast.
Das sind die falschen Glaubenssätze oder
Mythen, oder? Ne? Dann sind wir wieder bei den Mythen. Und dann musst du enorm viel andere Daten hinzufügen, damit die Mythen quasi wieder aus deinem Kopf verschwinden. Und das ist bei der.
Brauchst du ein Clean-Modell, wo du einfach sagst, oder wie ist die Idee da dahinter?
Gar nicht. Das ist das Problem. Wenn du das Ding einmal trainiert hast, hast du es falsch trainiert. Dann kannst du wieder von vorne anfangen.
Wie viel Aufwand ist das?
Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Ne? Wenn du jetzt 100.000 Dokumente, kann das mal locker 2-3 Monate dauern. Ne?
Also okay, verstehe schon. Da musst du dir schon sicher sein.
Und jetzt kommt eine Idee. Jetzt sagt man einfach, pass auf, ich habe 100.000 Dokumente. Schwierig, ein Systemprompt zu packen. Schwierig, die zu trainieren, weil wenn sie sich verändern und so weiter. Mhm. Das ist das, was du eben schon das Wort RAG genannt hast. Ne? Das heißt Retrieval Augment Generation. Boah, schwieriges Wort. Die ist eigentlich, diese ganzen tausenden Tonnen Texten in kleine Texte zu zerschnibbeln. Sagen wir mal, nehmen ein ganzes Buch, eine Biografie von irgendjemandem. Das ist erstmal sehr, sehr einfach. Dann zerschnibbelst du diese als erstes in, ich sag mal, ein Kapitel. Dann zerteilst du diese Kapitel nochmal in vielleicht Seiten und dann in Absätze. Sodass du nachher so 1000 Zeichen über hast. So ein ganz kleine 3, 4 Sätze, vielleicht 5, vielleicht 10 Sätze. Maximal. Und diese Sätze, diese Schnipsel, die nimmst du in ein sogenanntes Embedding-Modell, so heißt das. Also, damit eine KI deine Frage versteht, muss sie sie in Zahlen, in Vektoren umrechnen, damit sie damit rechnen kann. Das nennt man Embeddings. Da gibt es verschiedene Verfahren. Olama hat auch ein System. Also jede KI hat ein Embedding-Modell immer davor geschaltet, damit sie quasi rechnen kann. Was machen diese Zahlen? Das ist ein Vektor, ne? Vektor XYZ-Koordinate. Nur, dass die zum Teil 1536 Koordinaten haben. Das ist also
Dimension.
Dimension, ne? Also multidimensionaler Raum. Die beschreibt etwas. Und was man sagen kann, diese 15 Sätze werden dann in die reine Bedeutung übernommen. Also was hat dieser Absatz für eine Bedeutung? Das wird abgespeichert. Dann hast du nachher, also im besten Fall 500, vielleicht 800, vielleicht 1000 in einer Biografie von solchen Textschnipseln umgerechnet in Vektoren. So. Und jetzt kommt die spannende Frage. Jetzt stellst du eine Frage zu dieser Biografie. Wer war der Autor als Beispiel? Ne? Das möchtest du wissen. Oder mit deinem Firmen. Wo waren meine letzten Projekte in der Achterbergstraße 13 als Beispiel? So. Und jetzt wird deine Frage auch in Vektoren ganz klassisch umgerechnet und an eine Datenbank gegeben und sagt, such mal ähnliche Vektoren, die zu dieser Frage passen. Und dann werden nur diese Textschnipsel nachgeladen, die zu dieser Frage passen. Also nicht mehr, sondern nur noch diese Textschnipsel, die dazu passen.
Und dann ist es wieder eindeutiger, weil dann kommt auch der Autor raus, aber der holt halt den Text raus, wo es um den Autor ging.
So, und das wird dann der KI zu fressen gegeben in diesen Systemprompt. Pass auf, liebe KI, bevor du die Frage beantwortest, hier ist übrigens die Frage, das sind die entsprechenden Texte daraus, lies dir das bitte durch. Gehe jetzt nicht auf dein eigenes Wissen, was du in deinem neuronalen Netzwerk hast, sondern beschränke dich bitte nur auf diese Texte, die ich dir gerade gebe.
Okay, das ist quasi wie wenn du Mitarbeiter sagst, geh mal ins Archiv und hol den Ordner raus.
Nur die 3 Seiten von dem Projekt XY, ne? Sonst mehr nicht. Ich will jetzt nicht 20 Ordner haben. Genau.
Okay.
So, und das ist halt das, was ich gerade erkläre, das ist halt die Theorie dahinter. Und das macht dieses Anything LLM total automatisch. Das heißt, du kannst da Dateien hochladen und sagen, bitte dem und dem Workspace hinzufügen. Also du sagst da 30 PDFs, ne? Sagst hier, das sind jetzt meine ganzen Informationen dazu. Jetzt bitte embedden. Das muss man einmal machen. Das dauert dann je nach Menge, kann das 10 Sekunden, eine Minute dauern. Dann sind die Daten in einer Vektordatenbank abgespeichert. Und dann kannst du dazu Fragen stellen. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt merkst du, bei einer dieser PDFs war ein Fehler drin. Das ist was ich schon sagte, zum Beispiel eine
veraltete Version, ja.
eine veraltete Version, Speisekarte, was auch immer, Qualitätsmanagement, gibt es ein neues Formblatt, eine neue Prozessbeschreibung, was auch immer, zu dem entsprechenden Prozess, der sich verändert hat. Jetzt kannst du die eine PDF einfach rauslöschen und die neue reinpacken und quasi das alte Vektorsystem wird rausgenommen und das neue wird hinzugeschoben. Fertig.
Das ist cool, weil du dann das Modell, also dieses ganze Große nicht bauen musst, sondern im Prinzip das ein kleines. Also im Prinzip
ein Systemprompt auf Steroiden, ne? Also du machst.
Und du kannst quasi sagen, okay, mit diesen Workspaces, ich meine, das muss ich das Video anschauen oder es einfach mal selber ausprobieren. Genau. Du könntest jetzt so quasi sagen, ich mache jetzt ein Workspace, jetzt wollte ich auf Schwäbisch sagen, ein Workspace. Du machst ein Workspace. Zum Beispiel, sagen wir mal, Marketing, ja? Und da lädst du alle deine Werbungen hoch von den letzten 20 Jahren und vielleicht noch die von deinen ganzen Wettbewerbern, die du im Online gefunden hast, auch. Und kuddelst das vielleicht dann sogar mit ChatGPT, so habe ich dich verstanden.
Genau.
Kannst du und auch sagst, machen. Jeden Mitarbeiter in meiner Firma, wenn du eine neue Werbung oder wenn du irgendwas marketingtechnisch schreiben willst, geh in diesen Workspace und frag danach, weil der ist schon bestückt mit allem Wissen, was es angeht. Und da sind auch keine personenbezogene Daten dabei.
Übrigens, das bietet OpenAI mittlerweile auch an. Wenn du auf der Plattform bist, dann siehst du das Vector Store, ne? Merkst du auch schon, die haben halt Schiss, ne? Weil das halt jeder anbietet, ne? Also mussten sie es auch nachbauen, ne? Weil die Leute sagen, ja, wieso? Warum soll ich $20 bezahlen, wenn man das da quasi for free bekommt, ne? Mhm. Wollen natürlich halt die Leute so ein bisschen dabei halten. Ist doch viel zu kompliziert, so ein Open Source Software. Und dann hast du nicht die Power. Ja, deren Geschäftsmodell schwindet, ne? Also es ist ganz klar, wenn ich jetzt auch euch die Empfehlung gebe, warum $20 bezahlen, klar, ich kann jetzt mit Dolly tolle Bilder malen, ne? Ey, also ich bin jedes Mal, für mich persönlich nutze ich nicht mehr ChatGPT, also das Interface, sondern ich habe halt Anything LLM und andere Programme. Es gibt zum Beispiel noch Mysti, ne? Das ist zum Beispiel ein ähnliches Software, basiert auf das Gleiche. Da kannst du sogar dein Prompt in mehreren KIs nebeneinander laufen lassen. Das ist für mich praktisch zu wissen, welche KI nutze ich mal, wenn ich sie testen will. Da muss ich nicht das 5-mal aufrufen, sondern das macht er parallel. Dann kann ich wirklich 5 Fenster nebeneinander, läuft der gleiche Prompt durch und dann kann ich gucken, welche KI denn arbeitet besser. Das ist halt aber eher für Leute, die damit spielen wollen. Ne?
Ja, oder halt du sagst, okay, ich habe jetzt tatsächlich einen Use Case, den ich will das beste Modell finden und so weiter. Genau. Ja, also cool. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Das ist auf jeden Fall, also wir haben in der Folge so viel Wichtiges drin. Ja. Das ist auf jeden Fall schon wieder phänomenal und ich bin mir auch sicher, also wenn du zu einem Vortrag eingeladen wirst irgendwo, hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, was da alles so gerade bei dir los ist, dass diese Kombination von dem Hintergrundwissen, aber dann trotzdem wieder die praktischen Beispiele und auch, und das ist glaube ich du hast vorher kurz angesprochen, diese Demokratisierung dieses Prozesses und diese Folge heute zeigt dir einfach nur, hey, nein, wenn ein Kritiker, wenn du in deinem privaten Umfeld irgendwo einen Kritiker hast, der sagt, ja, KI benutze ich nicht, weil braucht zu viel Energie und läuft irgendwo immer nach Amerika. Nein, du kannst es hier lokal laufen lassen. Und ich glaube, diese Dinger, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, werden immer schlauer. Und
kleiner, ne? Also das ist ja genau der Punkt. OpenAI-Systeme sind zwar ganz toll, aber die verbrauchen tatsächlich zu viel Energie. Also da sagte einer, es ist genauso wie Kryptowährung. Das ist irgendwann, steht das Verhältnis, der Output zur Energie steht nicht im Verhältnis.
Ja, Sam Altman, habe ich jetzt gelesen, hat $800 Millionen seines Privatvermögens in Fusionsforschung und Entwicklung gesteckt.
Ja. Weil er einfach dran glaubt, diese großen Modelle zu haben. Das ist so ein bisschen so, das ist jetzt mal jetzt nur aus meiner Idee heraus, ne? Als man diese Großraumcomputer, diese IBMs gebaut hat in den 60ern, ne? Wo es ja Menschen gab, die sagten, Computer werden sich nie in den Bereich von
PC.
Die waren ja schon, Firmen ist schon schwierig, aber dann in Wohnzimmern wird das nicht kommen. Da hatte einer schon die Idee, dass man eher, ich sag mal, einen Monitor, eine Tastatur nur hinlief und dann die Daten quasi in einem Großrechenzentrum bearbeitet werden. Das war seine Idee. Ne? Also die große Maschine steht irgendwo, ne? Und dann hast du nur noch einen Monitor, also ein Remote. Und ganz ehrlich, das ist doch das aktuell, was wir mit ChatGPT machen. Das heißt, wir haben eigentlich nur Remote-Zugang, ne, und das wird auf einem großen Server gerechnet. Aber die Entwicklung, ne, durch einfach mehr Rechenpower, die wir mittlerweile haben, verdoppelt sich ja, ne. Das, was wir jetzt haben, ist in 10 Jahren 1 Million mal so schnell. Das geht ja enorm schnell. Ja. Und die Technik wird immer besser. Diese Kompressionsverfahren, man muss halt sagen, das ist vielleicht die Schwierigkeit dahinter, diese Vektoren, ne, dieses neuronale Netzwerk. Das wird ja berechnet, das sind ja Rechenoperationen. Mhm. Das Kompressionsverfahren, ähnlich wie man vorher Musik unheimlich schwer speichern konnte. Ich komme ja aus der Musikbranche, ich habe auch Musik gemacht. Wave, das war so das 44,1 Kilohertz, ne, hat 10 Megabyte pro Sekunde pro Minute gebraucht. Dann kam MP3, ne, war am Anfang grottig, ne, die Kompression war so okay, ne, wurde immer besser und wir sind auch bei den Fotos ja immer besser und Videos ja immer besser komprimiert, weil man besser Algorithmen findet. Und genauso wird es auch mit KIs gehen, die werden immer besser komprimierbar sein, das heißt, wir werden viel bessere Modelle mit weniger Speicher benötigen, weil sie den gleichen Output liefern. Und dann läuft sowas ja auch, man sieht's ja, Apple zeigt's ja auch und andere auch auf ihrem Handy, ne? Hallo? Da läuft eine KI auf dem Handy. Also ja, laufen sie
im Prinzip ist ja das, ist, was wir gerade vorher drüber gesprochen haben. Ich glaube, noch einen kleinen Punkt, den ich noch einweben möchte an der Stelle ist, auch wenn das total cool ist und man das viel damit machen kann, die Modelle sind zum größten Teil einfach auf Englisch trainiert. Also die haben ja, den auch deutschen Sprachsatz.
Sind Sprache sie
nicht geil. Ja, merke leider ich nicht ganz so geil. Also man kann aber wunderbar auch Englisch-Deutsch übersetzen. Man kann, wenn man will, auch in Englisch fragen und dann nachher sagen, okay, das Ergebnis bitte jetzt nochmal in Deutsch umwandeln, weil dann ist es auch wieder gut. Das ist nur noch vielleicht ein kleiner Tipp am Rande.
Also da wird sich noch eine Menge tun, ne? Sagen wir mal so. Also die
Entwicklung, es wird auf jeden Fall noch ein paar Folgen mit dir geben, Basti.
Ja, ich merke das schon, ne? Ja, wenn wir irgendwann mal darüber sprechen, dass, ich habe es ja schon, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, eine KI, die mit mir telefoniert in Echtzeit. Das ist schon echt verrückt, ne? Weil wenn du weißt,
was. Aber auch total spooky.
Ja, natürlich ist es spooky, ne? Also wenn dann, und dann vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, wie das Ding reagiert, ne? Mhm. Also ich muss da nicht 10 Sekunden warten, bis da eine Antwort kommt, sondern es unter, ich bin jetzt bei 1,8 Sekunden Antwortzeit.
Das ist Latenz,
also, ja. Text und dann kommt, also wofür machen wir eigentlich noch einen Podcast? Lass uns den irgendwann nur noch mit KI machen.
Ja, ich glaube aber eher nicht, weil bei mir ist schon so, wenn ich in Informationen, Post oder irgendwas oder Blogbeiträge oder irgendwas sehe, wo ich merke, das ist KI, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr, das zu lesen. Genau. Und deswegen glaube ich, dass Podcast-Format tatsächlich eines der authentischsten Formate ist, neben Video, also wenn du jetzt so ein YouTube-Video machst, also so, sagen wir mal so, wie wir es jetzt machen, so nicht Hochglanz, sondern wir haben ein cooles Thema, wir schwätzen einfach drüber und jeder weiß sofort, okay, das machen die gerade in echt. Ja. Wir sitzen jetzt gerade irgendwie.
Und es ist nur aufgezeichnet, keine Sorge, wir sind oben und unten, das stimmt auch, aber.
Hinter den Kulissen, es ist jetzt, glaube ich, 10 Uhr abends. Wir haben schon beide den Tag im Nacken und konnten trotzdem über dieses Thema so intensiv sprechen. Basti, ich habe auf die Uhr geguckt, wie du ja gerade gemerkt hast. Und muss ich uns leider wieder einbremsen.
Alles gut.
Vielen Dank, dass du uns wieder bereichert hast mit deinem Wissen. Das glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Zuhörer jetzt oder später, wenn sie an ihrem PC sitzen, diese Tools runterladen wollen, ausprobieren wollen. Ich verlinke die in den Shownotes. Und wir haben ja auch eine KI-Werkstatt in Baden-Württemberg am Start, wo wir mit 6 Unternehmern darüber sprechen. Wenn du Basti besser kennenlernen willst, mich besser kennenlernen willst, Thorsten Mortz ist auch dabei, auch mitmachen willst bei dieser KI-Werkstatt, dann melde dich noch bei uns. Wir haben noch maximal 2 Plätze frei und dann können wir dich dann auf diese Reise auch mitnehmen. Es bedeutet aber einiges an Aufwand, so eine KI-Werkstatt, das will ich nicht verheimlichen. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen wollen und man muss mich, Basti und Thorsten auch ein paar Tage in seine heiligen Hallen lassen. Das heißt, wir kommen auch zu dir ins Unternehmen. Wichtig ist, das funktioniert nur in Baden-Württemberg. Jetzt aber Ende Werbeblock. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Zeit mit oder ohne KI und dir vielen Dank, Basti, dass du da warst.
Ja auch, Dankeschön. Mach's gut.
Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.